Wir lesen weiter im 9. Kapitel des Römerbriefes. Überschrieben ist dieser Abschnitt: Die Propheten haben die Blindheit Israels und die Barmherzigkeit Gottes für die Heiden vorausgesagt. Vers 25 bis 33. Wie er denn durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk heißen, das nicht mein Volk war, und meine Liebe, die nicht die Liebe war. Und es soll geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt ward, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber schreibt für Israel: Wenn die Zahl der Kinder Israel würde sein wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest selig werden. Denn es wird ein Verderben und Steuern geschehen zur Gerechtigkeit, und der Herr wird das Steuern tun auf Erden. Und wie Jesaja zuvor sagte: Wenn uns nicht der Herr Zebaoth hätte lassen Samen übrig bleiben, so wären wir wie Sodom geworden und gleich wie Gomorra. Was sollen wir nun hier sagen? Das wollen wir sagen: Die Heiden, die nicht haben nach der Gerechtigkeit getrachtet, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich sage aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? Darum, dass sie es nicht aus dem Glauben, sondern als aus den Werken des Gesetzes suchen. Denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anlaufens. Wie geschrieben steht: Siehe da, ich lege in Zion einen Stein des Anlaufens und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Es geht ja nach wie vor in diesen Kapiteln hier im Römerbrief auch um die Frage, wie Gott führt. Wir haben davon zum Beispiel gesprochen, dass augenscheinlich in unserem menschlichen Sinn Gott nicht gerecht ist. Den einen zieht er vor, den anderen schiebt er zurück. Den einen liebt er, den anderen hasst er, den einen begabt er, den anderen nicht. Und da können sich leicht bei uns immer Gedanken einschleichen, dass Gott doch nicht gerecht ist, sondern dass er Unterschiede macht. Sei es völkisch, sei es in der Gemeinde, sei es im Verhältnis der Gemeinde zu Israel, irgendwo liegt doch alles schief. Und darum musste der Apostel Paulus, geführt durch den Heiligen Geist, den Gläubigen diese Botschaft mitteilen im Römerbrief. Warum, wie, was ist? Und dass nicht alles so ist, wie der Mensch es denkt, sondern Gottes Wege höher sind als unsere Wege und er auf ganz anderen Ebenen handelt, die wir nicht verstehen. Und doch zum guten Ziel kommt. Das, was wir als verworfen ansehen, das führt Gott dennoch weiter. Wo wir Menschen aufgeben, weil wir sagen, bei dem hat's keinen Zweck mehr, arbeitet Gott trotzdem an ihm. In einer Weise, die wir nicht verstehen, weil wir ihn schon längst aufgegeben haben. Und das ist auch das Thema hier mit für die Vertreter von Israel. Viele haben Israel aufgegeben. Ganze kirchliche Institutionen haben das getan in den vergangenen Jahrhunderten. Sie haben nur sich in den Mittelpunkt gestellt und die Chance für das von Gott berufene Volk, dass daraus auch welche selig werden oder so wie es hier heißt, ein Überrest am Ende der Zeit auch selig wird, das hat man völlig ausgestrichen und aus dem Auge verloren. Weil man es nicht versteht. Wie kann so ein Volk, was die Rede Gottes gehört hat, was die Gebote Gottes bekommen hat und dann doch dem Götzendienst wieder verfiel, wie kann da noch irgendeine Barmherzigkeit Raum greifen? Ja? Menschliches Denken reicht da nicht mehr ran. Aber wir lesen, dass die Propheten und der Apostel Paulus, und wenn wir uns mal die Arbeit machen würden, um zu forschen, wie viel Aussagen des Alten Testamentes im Neuen stehen, dann würden wir merken, dass es unbedingt beides zusammengehört, dass man das nicht voneinander trennen kann. Auch hier im Römerbrief hat der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist darauf aufmerksam gemacht, was Gott bereits sich vorgenommen hat, wie er bereits die Wege geebnet hat, um zu einem guten Ziel zu gelangen, für die, die an ihn glauben, aus den Nationen und auch aus dem erwählten Volk Israel. Und wie er die Völker, die Nationen aufteilt. All das lesen wir in der Schrift, wie Gott sich das vorgenommen hat. Wir Menschen haben ja nur die Möglichkeit, uns den Wegen Gottes zu unterstellen. Wir können sie ja nicht bewegen. Wir können keinen Weg Gottes bewegen. Wir können keinen Gedanken Gottes bewegen. Wir können nur mittun und dabei sein. So wie eine Rebe am Weinstock, die von sich selbst überhaupt nichts machen kann, keine Frucht bringen kann. Sie kann nur dranbleiben am Weinstock und diesen gesegneten Saft empfangen, der durch sie dann eine Frucht hervorbringt. Mehr kann sie nicht, mehr können auch wir nicht. Aber der Mensch möchte immer so gerne mitwirken an Gottes Plänen. Aber sie stehen fest. Und Paulus schreibt dann hier im Blick auf die Propheten, durch die Gott geredet hat, was er sich vorgenommen hat, wie er jetzt einem Teil Israel, so haben wir es ja auch schon gelesen, Blindheit widerfahren lässt, aber mit dem Ziel, diese Zeit der Blindheit zu einer Zubereitung werden zu lassen, dass daraus auch ein Verlangen nach Glauben an die wahre Gerechtigkeit entsteht. Der Apostel Paulus will aufzeigen, dass die Blindheit Israels für den Erlöser Jesus Christus, sie sind also blind für den Messias, ein Mittel zum Zweck des Glaubens an die ewig gültige Gerechtigkeit vor Gott sei und nicht zur Vernichtung des Volkes dient. Bereits 700 Jahre zuvor, bevor dieses heilsgeschichtliche Ereignis eintrat, nämlich dieser Einschnitt Volk Israel und dann Sammlung der Gemeinde plötzlich aus den Nationen, weissagten die Propheten Hosea und auch Jesaja schon über die zukünftigen Zustände und Werdegänge des Volkes. Ihr persönlicher Heilsweg als Volk war vorgegeben. Doch nicht nur die Blindheit für den Messias in einer bestimmten Zeitspanne ist die Weissagung durch die Propheten gegeben worden, sondern auch für und über die Barmherzigkeit des Herrn über sein Volk zur Vollendung ihres Heils, ihrer Seligkeit. Israel war, so haben wir es auch schon gelesen in den letzten Bibelstunden, 5. Mose 7, war ja berufen von Gott, souverän auserwählt, konnte sich nicht ins Mittel setzen, hallo, hier bin ich, bitte gebrauche mich. Das machen ja auch Christen heute. Ja, sie haben ihre Wünsche und sagen, Herr, gebrauche mich dort. Nein, nein, Gott sucht sich seine Leute selber aus. Da kann sich keiner einfach hinstellen und sagen, ich will gebraucht werden. Gott sagt, ich will dich gebrauchen. Und wir sagen dann, geht nicht. Und der Herr sagt, es geht, ich will es tun. Ja, keiner kann sich da, und so konnte sich auch kein Volk anbieten und sagen, bitte benutzt doch mich für dein Werk. Nein, Gott sucht sich sein Volk aus. Und er hat es auch getan. Es war ein Dienstvolk und soll nach der Sammlung der Gemeinde, die ja aus allen Nationen gesammelt wird, ein Teil aus dem Juden, ein Großteil und der größte Teil aus den Heiden, wieder nach dieser Sammlung in der Gänze Dienstvolk werden. Der Beschluss Gottes, Israel vorübergehende Blindheit ins Herz zu geben für den Weg der wahren Gerechtigkeit, dieser Beschluss war gefasst, ehe der Messias überhaupt auftrat. Das heißt also, der wurde nicht erst gefasst, nachdem Jesus aufgetreten ist und das Volk lehnte es ab, sondern diese Blindheit war schon vorher angesagt. Es wird so kommen. Es wird so kommen. Aber nicht nur das, sondern es wird auch danach eine Wende kommen bei dem Überrest, der dann sehen wird. Die Entscheidungsmöglichkeit für oder gegen den Messias war also noch gar nicht gegeben, als diese prophetischen Aussagen gemacht worden sind, die Gott gefügt hat. Paulus verweist also auf diese Tatsache, wie sie in Hosea 2 steht. Ablehnung und Wiederannahme des Volkes am gleichen Ort Zion. Lesen wir die ersten beiden Verse in Kapitel 2. Es wird aber die Zahl der Kinder Israels sein wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, da man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, o ihr Kinder des lebendigen Gottes, an dem Ort wird man zu ihnen plötzlich so reden. Denn es werden die Kinder Juda und die Kinder Israel zuhauf kommen und werden sich miteinander an ein Haupt, nämlich an den Messias, den sie dann kennenlernen, halten und aus dem Lande heraufziehen. Denn der Tag Jesraels wird ein großer Tag sein. In Kapitel 1, Vers 6 und 9 wird gesagt, dass die Kindernamen werden dort genannt, sie stehen Pate für bestimmte Situationen. Und zwar die Namen von Hosea und seiner Frau, die er genommen hat, Degoma genannt. Sie ist die Tochter Diblaims gewesen. Und da wurde schon zuvor gesagt, diese Frau wird nicht treu sein. Sie ist ein Bild. Sie ist ein Bild für das untreue Israel, das Weib, das nicht die Treue der Ehe hält, sondern wird dort abtrünnig werden und somit die Kinder auch. Und die Kinder tragen den Namen des Zustandes, den Israel als Weib dort haben wird. Und Gott denkt über sie so. Das erste war ein Mädchen in Kapitel 1, Vers 6, Lo Ruhama, kein Mitleid. Das heißt, ich lasse mein Volk gehen und die müssen eine Durststrecke gehen und ich verkürze sie nicht. Genau wie in der 70-jährigen Gefangenschaft in Babel. Nicht ein Jahr hat Gott ihnen geschenkt. Sie haben geweint, zwar schon in der Zwischenzeit. Sie weinten, wenn sie an Jerusalem dachten, aber er hat sie nicht entlassen. 70 Jahre sind bestimmt. Kein Mitleid. Sie müssen durch. Und das ist manchmal auch eine Erfahrung im Leben der Christen. Gott lässt uns manchmal nicht raus, obwohl wir schon weinen über unseren Zustand, weil er sieht, wir brauchen noch die Züchtigung. Wir brauchen noch die Tiefe. Wir sind noch nicht bereit, Ja zu sagen. Denn manchmal, wenn es einem wieder gut geht, nicht? Und sagt man ja, wenn es dem Esel gut geht, dann geht er aufs Eis tanzen. Wenn es uns schlecht geht, beten wir, dann weinen wir. Geht es uns gut, machen wir wieder, was wir wollen. Und deswegen, weil Gott das weiß, sagt er, kein Mitleid. Du musst diese Strecke gehen. Und dann wurde ein Sohn geboren. Lo Ami, kein Volk. Du bist nicht mehr mein Volk. Aber danach, und das will der Apostel Paulus auch mit deutlich machen, in Kapitel 2, Vers 2, dann eben diese Worte. Denn es werden die Kinder Juda und die Kinder Israel zuhauf kommen und werden sich miteinander an ein Haupt halten, aus dem Lande heraufziehen. Dann wird das gesagt werden. Und sie werden dann sagen, ich glaube an den lebendigen Gott. Oder hier steht es in Vers 1, so, ihr Kinder des lebendigen Gottes. Sie werden sich dann bekehren und bekennen. Und in Vers 3 heißt es dann in Kapitel 2, sagt euren Brüdern, sie seien mein Volk, und zu eurer Schwester, sie sei in Gnaden. Obwohl es vorher hieß, kein Mitleid, nicht in Gnaden, kein Volk, nicht mehr mein Volk, sagt aber das. Also beide Dinge werden hier beschrieben, schon durch die Propheten. Einmal, nein, du musst jetzt ins Dunkel, du musst blind werden. Und einmal, ja, ich rufe dich zum Glauben. Das Dienstvolk Israel bleibt also erhalten und wird nach der Blindheitsphase wieder dem Herrn dienen. Durch Glaubensgerechtigkeit, nicht mehr durch Werkgerechtigkeit. In Hosea 2, 16, Vers 17 wird der Weg beschrieben. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Da will ich ihr geben ihre Weinberge, plötzlich wieder Segen, mitten in der Wüste, im Tal Achor, im Tal der Trübsal, da wo die Zubereitung geschieht. Ach, ich kann das so nachvollziehen in meinem eigenen Leben, wie viel Zubereitung brauchte ich und brauche ich immer noch. Wie viel schwierige Situation, wenn ich kein Kind Gottes wäre, hätte ich die alle nicht durchstanden. Die sind so schwierig, dass man sagt, nein, danke, ich mache nicht mehr mit. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, dass in den Trübsalszeiten, da wo die Bedrängnisse, manchmal durch Glaubensgeschwister sogar, so groß waren, dass der Herr Weinberge pflanzte. Und ich in Demut die Weinberge plötzlich sehen konnte, die ich vorher gar nicht mehr beachtet habe, die Gaben Gottes. Und da spricht der Herr, ja, das will ich tun. Ich führe dich in eine Wüste und da will ich dir geben, die Weinberge aus demselben Ort. Und das Tal Achor, das ist der Tal der Trübsal, will ich dir zu einem Tor der Hoffnung machen. Dort wird sie, also eben die Frau, das Volk singen, wie zur Zeit ihrer Jugend, da sie aus Ägypten gezogen ist. Da wird sie wieder dankbar sein. Das Tal Achor, also die Trübsalzeit, wird zum Tor der Hoffnung, zum erneuten Leben mit Gott. Bundeserneuerung findet statt. Vers 20 und 22, Prophet Hosea. Ich will zur selben Zeit ihnen ein Bund machen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unterm Himmel, mit dem Gewürm auf der Erde und will Bogen, Schwert und Krieg vom Land zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit, ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Du musst ins Tal Achor, in die Trübsal, Blindheit, aber ich will dich führen und segnen, dass du dich beschenken lässt. Worauf dann erneute Segensfülle für das Volk, für den Überrest, von dem wir gelesen haben, bereitet ist. Vers 23 bis 25. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich erhören. Ich will den Himmel erhören. Der Himmel soll die Erde erhören. Die Erde soll Korn, Most, Öl erhören. Und diese sollen Jezreel erhören. Und ich will sie mir auf Erden zum Samen behalten und mich erbarmen über sie. So in Ungnaden war und sagen zu dem, das nicht mein Volk war, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Also beides wird hier aufgezeigt in dem Propheten Hosea. Wir können sagen, die heutige Sammlung des Volkes Israels in das Land Israel, in die Hauptstadt Jerusalems, ist der Anfang für die Offenbarung des Überrestes, der dann zubereitet wird in der Trübsal, auch in der großen Trübsal, auf das Kommen des Messias. Sie werden dann sagen, du bist mein Gott. Wir sehen auch in Hosea 3 diese drei Perioden, die schon Gott hier geweissagt hat, das Volk in der Vergangenheit, in der Gegenwart, wie es jetzt lebt, und in der Zukunft. Ich lese mal diese drei kurzen Abschnitte, Vers 1 und 2, Vergangenheit, dann 3 bis 4, Gegenwart und 5 bis 6, Zukunft. Da heißt es, der Herr sprach zu mir, gehe noch einmal hin und buhle um ein buhlerisches und ehebrecherisches Weib. Also hier handelt es sich ja um dieselbe Frau, die abtrünnig geworden ist und sie ist ehebrecherisch und sie soll wieder jetzt nochmal gewonnen werden. Wie denn der Herr um die Kinder Israels buhlt, also in gleicher Weise, und sie doch sich zu fremden Göttern kehren und buhlen und um eine Kanne Wein. Und ich, so Hosea, ward mit ihr eins um 15 Silberlinge und 1,5 Scheffel Gerste. So, in der Vergangenheit dieses ehebrecherische Volk. Und ich sprach zu ihr, jetzt kommt die Gegenwart, der Zustand, halte dich als die meine, eine lange Zeit und hure nicht und gehöre keinem anderen an, denn ich will mich auch als den deinen halten. Denn, und das ist die Zeit, die Periode der Wanderung des, wie heißt es so schön, der ewig wandernde Jude, denn die Kinder Israels werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock und ohne Heiligtum bleiben. Und dann kommt die Verheißung für die Zukunft. Danach werden sich die Kinder Israels bekehren zu dem Herrn, ihrem Gott und ihren König David suchen. Das ist also die Verheißung, die er David gegeben ist, dass sein Thron nicht leer sein soll. Bis hin zum Messias, darum ja das Geschlechtsregister im Neuen Testament, was ja auch über den König David führt, damit die Verheißung bestätigt wird. Ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und jetzt nicht zum Gesetz, seiner Gnade kommen. Und das in der letzten Zeit. Also drei Abschnitte, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Werdegänge, die Gott selber eingeleitet hat und festgelegt hat. Paulus verweist auch auf die Aussagen des Propheten Jesaja in diesem Abschnitt, der die Bewahrung und Rückkehr eines Überrestes von Israel in das Land Gottes verheißt. Und dass somit während der Trübsalzeit für das Volk keine Verwerfung, sondern eine göttliche Lenkung zur Erkenntnis der Erlösung in Jesus Christus geschieht, nämlich zur Wahrheit hin, die auch sie frei macht von Sünde, Tod und Bedrängnis. In Jesaja 10 lesen wir dann Vers 22 und 23 von den Übriggebliebenen und dann Vers 24 bis 26 bewahrt und bekehrt. Ich lese also Vers 22, ab Vers 22. Schon mal 21 vielleicht. Die Übriggebliebenen werden sich bekehren. Ja, die Übriggebliebenen in Jakob, zu Gott dem Starken. Denn ob dein Volk, o Israel, ist wie Sand am Meer, sollen doch nur seine Übriggebliebenen bekehrt werden. Denn Verderben ist beschlossen und die Gerechtigkeit kommt überschwänglich. Denn der Herr Zebaoth wird ein Verderben gehen lassen, wie beschlossen ist, im ganzen Land. Also es ist schon festgelegt gewesen, weil Gott wusste, das ist nötig. Das ist nötig. Das ist zu einer Zeit gesagt worden, wo dieser Zustand noch gar nicht da war. Wo diese Zerstreuung und Verstreuung unter alle Nationen, die dann ja besonders nach dem Untergang Jerusalems, 70 nach Christus und des Tempels geschehen ist, noch gar nicht da war. Und ab Vers 24, bewahrt und bekehrt, darum spricht der Herr Zebaoth, fürchte dich nicht, mein Volk, das zu Zion wohnt, also hier wird also der Ort direkt genannt, fürchte dich nicht vor Assur, also vor den Feinden, er wird dich mit dem Stecken schlagen und sein Stab wieder dich aufheben, wie es in Ägypten geschah. Denn es ist noch gar um ein Kleines zu tun, so wird die Ungnade und mein Zorn über ihre Untugend ein Ende haben. Alsdann wird der Herr Zebaoth eine Geißel über ihn erwecken, wie in der Schlacht Midians auf dem Fels Oreb, und wird sein Stab, den er am Meer brauchte, aufheben wie in Ägypten. Also hier wird gesagt, so wie ihr in Ägypten gelitten habt, werdet ihr da auch leiden müssen in der Trübsal. Aber dann komme ich und werde, so wie der Stab erhoben worden ist über das Volk, das euch bedrängt hat, den Stab erhoben habe zur Freiheit, dann wird sie auch euch gewährt werden. aber ihr müsst dahin durch. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat also selbst diesen Eckstein und den Prüfstein unter sein Volk gegeben, an dem etliche als Stolperstein, etliche stolperten und zu Fall kamen und andere wieder aber Orientierung zum Glauben fanden. Wir lesen ja dann auch später, nicht, dass Herr Paulus sagt, ich bin ja auch einer von Israel. Dieser Stein ist mir zum Glauben geworden, ein Anstoß zum Glauben. Andere sind dagegen gefallen und mussten hinfallen. Mit Blindheit geschlagen, sie suchten zwar den lebendigen Gott, aber sie fanden ihn nicht. Der Überrest wird ihn finden. Also Gott selbst hat diesen Eckstein, Stolperstein, unter sein Volk gesetzt. Viele, das heißt nicht alle, so heißt es in Jesaja 8, Vers 12 bis 15, werden sich an dem Eckstein Jesus stoßen und fallen. Also nicht das ganze Volk. Das lesen wir dann auch später, dass ja ein Anbruch nicht gefallen ist, sondern zum Glauben kam. Aber andere Zweige sind ausgebrochen. Viele werden sich daran stoßen. Ich lese mal Jesaja 8, 12 bis 15, weil auch der Apostel Paulus ja gerade auf diese Propheten hinweist. Ihr sollt nicht sagen, immer wieder Bund, Bund, also mit anderen euch verbünden, dies Volk redet von nichts anderen als vom Bund. Fürchtet ihr euch nicht so, wie sie tun, und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt den Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und Schrecken sein. So wird er ein Heiligtum sein, aber ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses den beiden Häusern Israel zum Strick und Fall den Bürgern zu Jerusalem, dass ihrer viele sich daran stoßen, fallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Aber andere werden dadurch einen Anstoß zum Glauben bekommen, wie ich gesagt habe. So lesen wir dann in Jesaja 28, Vers 16 zum Beispiel. Darum spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Stein, der wohlgegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Das ist dann für den Anbruch und den Überrest schon gesagt. Israel und die Gemeinde sind wie zwei Regierungsvölker Jesu. Das eine sichtbare irdische, und das ist ja dann nicht nur ein Sammelsurium von Menschen aus den verschiedenen Nationen, das ist dann eine Nation, das sich Gott erwählt hat, eine Nation Israel, das Volk, was ihm dienen sollte. Und das andere ist das Himmlische. Da sehen wir gar kein Volk bei den Christen. Wir wissen manchmal gar nicht, wer überhaupt Christ ist. Viele nennen sich Christ, sind aber gar keine Christen. Aber im Himmel sind sie bekannt. Das ist das unsichtbare Volk, das himmlische Regierungsvolk. So möchte ich das mal ausdrücken. Darum finden auch zwei unterschiedliche Sammelformen der Gläubigen statt. Während Israel die Bezeichnung Weib erhalten hat, weil es ja bereits auf Erden schon eine Bindung hatte zu dem lebendigen Gott, ja, also bereits schon wie eine Ehe stattgefunden hat, ja, wird die Gemeinde aber Jungfrau genannt und Braut, also eine Person, die noch nicht verheiratet ist, die aber heiraten wird in Ewigkeit bei der Hochzeit des Lammes. Im Himmel wird sie, die Gemeinde, also ein Regentenvolk. Das Weib Israel ist wegen des Ehebruchs, also nicht treu in dem Wort des Herrn geblieben, zunächst beiseite gestellt worden. Aber durch Gottes fürsorgliche Arbeit an ihr soll sie wieder in Ehebund aufgenommen werden und als Regierungsvolk während des tausendjährigen Friedensreiches auf Erden dienen. In Hosea 2, Vers 4 lesen wir nochmal, Prophet Hosea, wir bleiben da ein bisschen bei. 2, Vers 4 steht ja, sprecht das Urteil über eure Mutter. Also hier wird das Weib angesprochen. Sie sei nicht mein Weib und ich will sie nicht haben. heißt sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegtun und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten. Und in Vers 9 und 18, und wenn sie, jetzt kommt das, man müsste jetzt die Zwischenverse natürlich auch lesen, was Gott dann mit dieser Ehebrecherin, dem Volk Israel, macht, ja. Ich lese mal am besten die Verse, damit wir die Verbindung besser haben. Auf dass ich sie nicht nackt ausziehe und darstelle, wie sie war, da sie geboren ward, und ich sie nicht mache wie eine Wüste und wie ein dürres Land, dass ich sie nicht durste sterben lasse und mich ihrer Kinder nicht erbarme, denn sie sind Hurenkinder. Denn ihre Mutter ist eine Hure, und die sie getragen hat, hält sich schändlich und spricht, ich will meinen Buhlen nachlaufen, die mir geben Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl, trinken. Darum siehe, so spricht der Herr, ich will deinen Weg mit Dornen vermachen und eine Wand davor ziehen, dass sie ihren Steig nicht finden soll. Und wenn sie ihren Buhlen nachläuft, dass sie die nicht ergreifen. Und wenn sie die sucht, sie nicht finden könne, also das Weib, die Buhle nicht finden könne und sagen müsse, ich will wiederum zu meinem vorigen Mann gehen, da mir besser war, denn mir jetzt ist. Und in Vers 18, als dann spricht der Herr, wirst du mich heißen mein Mann und mich nicht mehr mein Baal heißen. Das heißt, der Herr verbaut den Weg, den die Hure weitergehen will, damit sie einsichtig wird und sagt, dann höre ich auf und dann kehre ich zu meinem ersten Mann zurück. Das heißt, das Weib kehrt dann zurück. Dagegen heißt die Gemeinde Braut Christi, weil sie zwar schon auf Erden erwählt wird, aber erst im Himmel in den Ehestand und somit den Volksregentenstatus erhält. Das Bild Ehe kommt ja sehr oft vor im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Im Vergleich dazu, welche Beziehung Gott zu den Menschen haben will und haben soll. Dies Bild soll also darstellen, was unter folgenden Begriffen zu verstehen ist, also das Bild der Ehe. Was ist Liebe zwischen Gott und den Menschen? Vertrautheit zwischen Gott und den Menschen? Vorrecht, etwas haben zu können, was andere nicht haben, durch diese Eheverbindung, und Verantwortung füreinander. Das soll immer das Bild der Ehe darstellen. In Hosea 2, 18 bis 25 wird Israel deshalb als Gottes Eheweib dargestellt, bezeichnet. Wenn es auch zwischenzeitlich nicht zum aktiven Gottesdienst wegen des Ungehorsams zugelassen wird, doch über den Weg der Buße wieder eingesetzt werden kann. Die Bundesehe soll also nicht schlussendlich aufgehoben sein. Ich lese nochmal die Verse 18 bis 25 in Hosea 2. Dann spricht also der Herr, wirst du mich heißen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Denn ich will die Namen der Baalim von ihrem Munde wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit ihnen einen Bund machen, mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unterm Himmel, mit dem Gewürm auf Erden, und will Bogen, Schwert, Krieg und Lanze zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit, mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit, in Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit, ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich erhören, ich will den Himmel erhören, der Himmel die Erde Korn, Most und so weiter, das wir schon gelesen haben. Die Mitregentenschaft als Ehefrau wird also wieder möglich und aufgenommen. Wir lesen im Propheten Sacharja auch dazu, Kapitel 8, Vers 3 bis 8. So spricht nämlich der Herr. Ich kehre mich wieder zu Zion und will zu Jerusalem wohnen. Das Jerusalem soll eine Stadt der Wahrheit heißen. Noch ist es ja keine Stadt der Wahrheit heute. Und der Berg Zion, der Berg des Herrn Zebaoth, ein Berg der Heiligkeit. Denn so spricht der Herr Zebaoth, es sollen weiter wohnen in den Gassen zu Jerusalem alte Männer und Frauen, die an Stecken gehen vor großem Alter. Und der Stadt Gassen soll sein voll Knaben und Mädchen, die auf ihren Gassen spielen. Ist solches unmöglich vor den Augen dieses übrigen Volkes zu dieser Zeit, also des übrigen, des Überrestes zu dieser Zeit, die dann kommt, sollte es darum auch unmöglich sein, vor dem Herrn, durch den Herrn, vor seinen Augen? Siehe, ich will mein Volk erlösen vom Land gegen Aufgang, vom Land gegen Niedergang der Sonne und will sie herzubringen, dass sie zu Jerusalem wohnen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Wenn wir eine Offenbarung lesen in Kapitel 7, zwischen dem 6. und 7. Siegel, da gibt es so einen Zwischenakt, wo etwas beschrieben wird. Nämlich von einer Versiegelung wird hier geschrieben, einer Versiegelung von denen, die Gott als Überrest, also für sich aufheben will. Ein Engel steht auf den vier Ecken der Erde. Vier Engel waren es insgesamt, also vier Ecken, je Ecke ein Engel, so dass kein Wind über die Erde bliese, noch über das Meer, noch über irgendein Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonne, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer. Beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und dann wird genau aufgezeigt, welche Knechte das sind. Da werden die Stämme Israels genannt. Die Stämme Israels. Also hier sehen wir, was sich Gott vorgenommen hat, nicht nur aus den Heiden, so wie ja viele das denken, nur die Heiden haben das Prä Israels verworfen, sondern auch aus den Juden werden Menschen gerufen, die im Glauben Jesus Christus erkennen. Im Blick also auf die Gemeinde ist das Bild der Ehe als ein Verbundenheitsbild mit Gott in Ewigkeit gegeben. Sie wird ja die Gemeinde in Johannes 3, Vers 29 Braut genannt. Johannes der Täufer sagt das ja schon, weil einige sagen, da ist doch Jesus, der auch tauft und viele Jünger hat. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams freut sich über die Stimme des Bräutigams. Da wird also die Gläubigen Braut genannt oder wie Paulus es in 2. Korinther 11 sagt, ich möchte eine Jungfrau dem Herrn zu führen. Eine Jungfrau, nicht ein Weib, sondern eine Jungfrau, eine Braut. Also noch nicht verheiratet. Die Gemeinde Jungfrau ist verlobt mit dem Mann Christus, was nicht von einem ehebrecherischen Weib gesagt werden kann, das durch Gnade wieder in den früheren Stand gesetzt würde. Die Gemeinde kommt im Himmel zur Hochzeit und wird dort Weib, Hochzeit des Lammes. Offenbarung 19, Vers 7, Hochzeit des Lammes. Und da wird von der Gerechtigkeit gesprochen, die dort Jerusalem einkleidet. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die den Heiligen gegeben ist. Hier findet also die Vereinigung statt. Und in Offenbarung 20, Vers 6 wird deutlich gemacht, dass dann diese Gemeinde mitregieren wird mit Christus, die an der ersten Auferstehung teilhat. Mitregieren, also Regentschaft wieder, da könnte man von einem himmlischen Volk reden, was zur Mitregentschaft berufen ist. Auch Offenbarung 7, 9 bis 10, 14 bis 17. Israel, das irdische Volk des Eigentums Gottes, Weib, und Gemeinde, das himmlische Volk des Eigentums Gottes, Braut, bis zur Vereinigung beider Völker in einem Gott, in einem ewigen Himmel, Und zwar neue Himmel, neue Erde. Jesaja 65, 17 lesen wir das, Offenbarung 21, 1, neuer Himmel, neue Erde. Da sind alle drauf vereint, alle Erlösten. Aber die Werdegänge zur Erlösung können unterschiedlich sein. Wir lernen also daraus, die Wege zur Erkenntnis der Wahrheit, und das könnten wir sogar individuell untereinander mal lernen. Wir möchten ja gerne jedem unseren Weg zur Erkenntnis der Wahrheit auflegen. So wie ich Jesus kennengelernt habe, haben alle Jesus kennenzulernen. Und da arbeiten wir mächtig dran. Wir gestatten oftmals dem anderen nicht, einen eigenen Weg zu Jesus zu haben. Aber Gott hat mit jedem einen eigenen Weg. Nicht derselbe Weg. Nicht das, was ich bei der Wiedergeburt erlebt habe, muss jeder auch erleben. Denn nicht jeder hat denselben Hintergrund wie ich. Nicht jeder kommt aus dieser Weltecke wie ich, sondern jeder kommt aus einer anderen Ecke. Deswegen hat Gott einen individuellen Weg. Wir können also nur einladend sein zu Jesus, aber nie den Weg für den anderen vorschreiben, wie er zu gehen hat, was er zu tun hat. Ja, das können wir daraus lernen. Die Wege zur Erkenntnis der Wahrheit in Jesus Christus, die für alle Menschen da ist, das Heil für alle Menschen, die Wege sind unterschiedlich. Trotz der Unterschiedlichkeit führt Gott alle zu seiner Zeit immer zu der richtigen Erkenntnis. Zur Glaubensgerechtigkeit, nicht zur Werkgerechtigkeit. Und zur Gnade der Sündenvergebung, immer dahin. Und wer dies im Glauben annimmt, wird in Ewigkeit gerettet sein. Darum die Beurteilung, wer gerettet wird oder verloren geht, wer von Gott auf Erden als Werkzeug seines Liebeswillens gebraucht wird, liegt nicht bei den Menschen. Das bestimmt Gott allein, weil er die Herzen auch prüft im Blick auf gerettet sein und verloren gehen. Paulus sagte ja, und wir haben das auch schon zitiert, deswegen, er sagt es zu den Gläubigen, weil er weiß, die Gläubigen, die sind immer schnell mit ihrem Urteil dabei, weil sie ja glauben, alles zu wissen. Er sagt zu den Gläubigen, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch den Rat der Herzen offenbar macht, was ihr nicht könnt. Ungläubige tun das ja nicht, weil sie das nicht sagen, das können wir nicht beurteilen, aber Gläubige glauben ja, alles beurteilen zu können, auch bei dem Nächsten. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Und er die Herzen offenbar macht und dann auch dementsprechend einordnet. Wir, die wir das Heil in Jesus Christus kennen, sollen alle Menschen segnen und lieben. Das blinde Israel, die Nationen, die Glaubensgeschwister, alle Menschen, damit sie selig werden. So wie es 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 5 steht, betet für alle Menschen, für alle Menschen. Macht keinen Unterschied. Denn wer an Jesus Christus glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Paulus gibt also diesen Rückblick in das prophetische Wort, das Gott bereits schon geweissagt hat, durch seine berufenen Werkzeuge, was er vorhat und wie er alles steuert und lenkt.